Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ehrlich gesagt weiß ich fast gar nicht, was ich sagen soll. Liegt doch unsere erste Folge erst eine Woche zurück. Es scheint, als wären wir wieder im Rhythmus. Zumindest haben wir wieder ausgezeichnete Reviews und natürlich einen Ausblick auf bevorstehende Releases vorbereitet. Die News könnt ihr leider nicht mithalten, die gehen diese Woche leer aus. Dafür knallt's bei den Trailern ordentlich. Julia Roberts sieht sich mit dem Weltuntergang konfrontiert. John Woo metzelt sich durchs Weihnachtsfest und Jason Statham schmeißt mit brennenden Honigbomben um sich. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, ich habe es heute wieder mit mehr Panache probiert, nachdem letzte Woche mir ja gesagt wurde, ASMR sollte ich vielleicht lassen. Es gab auch keinen Zuhörer-Spike im Plötzlichen, von daher wieder Dienst nach Vorschrift und der Vorredner hat schon gesagt, eine Woche ist es nur her und von daher geht es mir total leicht von der Zunge zu sagen, hallo und herzlich willkommen zurück, lieber Ronny.
Dankeschön, Alex, für diese charmante und gewohnt zackige Anmoderation.
Immer gerne.
Da war jetzt so ein leichter Seufzer, da müssen wir mal gucken, ich muss dich mal kurz darauf hinweisen, das tut schon ein bisschen weh, das versuche ich immer rauszuschneiden, das ist aber in der Nachbearbeitung wird das so hochgepusht, dass es den einen oder anderen Zuhörenden vielleicht ein bisschen das Trommelfell wegzischeln kann. Also
exzellent, das ist immer mal so ein Weckruf zwischendurch.
Das wollte ich auch gerade sagen, ne? Aber wir bieten ja allen an, hört uns überall in der Uni, auf der Fahrt, in die Schule, auf Arbeit oder beim zu Bett gehen. Letzteres wird dann nur ein bisschen schwierig, wenn man vielleicht gerade zusammen wegnicken ist und so wird man so rausgeholt und dann so, was ist da los?
Solange wie ich den Rotz nicht hochziehe, ist es, glaube ich.
Ja, und es gibt ja auch so Podcaster, machbar. Die fangen dann immer an zu essen, ne? Und dann hört man immer dieses Chips gekrümelt so. Also unhöflich erstens mal und zweitens auch irgendwie komisch.
Das gehört vielleicht schwer zum weiß ich nicht, zur Idee.
Ja, das kann sich, glaube ich, auch die Podcast-Elite erlauben. Deswegen, wir halten die Füße still und die Münder frei.
Wir geben unser Bestes auf jeden Fall.
Zumindest das, ja.
So, du hattest es im Intro schon ein bisschen angedeutet. Die News sind spärlich gesät gewesen diese Woche, zumindest, ich weiß es nicht, die, über die man im Zweifel reden müsste in so einem wöchentlichen Podcast. Also bei mir war das jetzt so ein bisschen mau, alles überschattet immer noch so das Ende der Writer Strikes zumindest, also Drehbuchautoren, die nicht mehr streiken. Da war es wieder. Die Schauspieler streiken ja noch, nach wie vor. Da hat sich leider nichts geändert an dem Ende. Worauf hinaus will, ist, dass irgendwie die ganzen News immer noch sich darauf bezogen haben, jetzt auch die Woche danach, dass es endlich wieder vorbei ist, dass es endlich wieder losgeht, losgeht. Mhm. Wo ich mir denke, ja, ich weiß, was alles in der Pipe ist. Danke, Kinder. Ist jetzt nicht unbedingt wert, dass ich das jetzt hier in den News mitbringe. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
Das haben wir ja schon immer gesagt. Also so unkonkrete Nachrichten über was kommt und was schlummert in irgendwelchen Pipes und Gerüchte hier und da, sind wir eher nicht so Fan von, sondern wir brauchen ja so ein bisschen so handfeste Sachen.
Nee, es gibt ja auch durchaus handfestere Dinge, Sachen, die schon fast abgedreht waren, die jetzt endlich finalisiert werden können, vielleicht zum Beispiel. Oder
ja.
Sachen, die halt, wo es hieß, die waren fast fertig mit Schreiben des Drehbuchs und dann, schade, so, die jetzt so ein bisschen wieder Fahrt aufnehmen können.
Fahrt aufnehmen, aber wenn vielleicht die Schauspieler im Zweifel.
Ich wollte sagen, wir haben das Drehbuch fertig, jetzt kann's los.
Ja, schade. Wir haben niemanden, der da leider jetzt vor die Kamera. Naja, okay. Also genau, wir fangen wieder an, über sowas zu reden, wenn zum Beispiel das Signal kommt, dass Endor fertig gedreht werden kann. Da will ich wieder aufspringen.
Verstehe. Da ziehst du also die Linie.
Da ziehst du die Linie, ja genau. Habe heute auch nur, glaube ich, 10 Minuten im Arbeitskollegen die Ohren voll gejubelt, dass er unbedingt als allererstes mal Rogue One nachholen muss und dann bitte direkt auch noch Endor einschieben sollte, bevor er jetzt sich irgendwie durch Mandalorian quält.
Hat er nicht gesagt. Gut, okay. Dann ziehe ich jetzt hier auch eine Linie und sage, Schluss mit dem Smalltalk, Ronny. Lass uns zu den Ruckzuck-Reviews kommen.
Wie sieht's denn da aus, Alex, mit der Verteilung diese Woche?
Weiß ich nicht. Kannst du copy-pasten, was ich letzte Woche gesagt habe?
Ich kann es probieren, mache ich vielleicht aber nicht aus Faulheitsgründen.
Verstehe. Ich habe eine Review mitgebracht.
Er hat eine Episode, Notarzt.
Du anderthalb bedeutet, dass du zweimal reden darfst, egal ob es jetzt eine vollwertige zweite Review ist oder nicht.
Es tut mir leid, irgendwann höre ich vielleicht auch wieder auf damit, Alex.
Und das bedeutet, dass du auch wieder einstarten darfst, sehr gerne. Und dann sag mir doch vielleicht erstmal, ob du mit der halben startest oder mit der ganzen.
Ich mach's wie immer, ich fange mit den halben Sachen an, Alex. Und dafür setze ich Hut auf und hol die Peitsche raus und hab Indiana Jones im Gepäck.
Ah ja, dann klär mich doch vielleicht bitte mal auf, ob ich was verpasst habe, wie du das empfindest. Leg dich auf mein virtuelles Sofa und...
Genau, ich erzähl dir davon. Und du.
Genau, erzähl mir doch mal davon.
Du malst irgendwas in meinen Blog, genau. Malst du irgendwie ein Hangman Stück für Stück auf dein Papier.
Genau, denn nur zur Erinnerung, bei mir ist er nicht ganz so richtig gut weggekommen, vielleicht ein bisschen besser als die 4, aber nicht der Rede wert unterm Strich und weit abgeschlagen auch von dem, ich nenne es mal, kultigen ersten 3 Teilen.
Ja, also die Messlatte hängt hoch, nochmal der Vollständigkeit halber natürlich Indiana Jones and the Dial of Destiny. Lief nicht so gut im Kino, war ja der große Barbenheimer-Trend, der alles überschattet hat. Ich lasse die ganzen Details wieder raus, ne? In der letzten Folge hast du schon erzählt, um was es geht, wer mitspielt, etc. Ich fange direkt bei Bild und Ton an und da war ja eine große Kontroverse, die du auch in die Runde geworfen hast. Das De-Aging hat dir nicht so irgendwie so ins Bild gepasst, ne? Vor allem der erste Eröffnungsteil, der da besonders hervorstach, hat's ja letztens.
Genau, ich habe gesagt, dass er in dieser Eröffnungssequenz, in dieser sehr aufwendigen und sehr VFX-lastigen Eröffnungssequenz, muss man ja sagen, dass mir das De-Aging sehr gut gefallen hat, sobald er den Hut aufgesetzt hat. Weil du da, glaube ich, mit weniger Details und weniger Tricks wegkommst und ich glaube, wir als das menschliche Gehirn nicht so viele, weiß ich nicht, Referenzpunkte hat, um auseinander zu dividieren, ob das jetzt nachbearbeitet ist oder nicht, vermutlich.
Ich muss auch sagen, dass die Aging ist deutlich sichtbar, also wie man Harrison Ford hier verjüngt hat. Ich habe mir auch die Frage gestellt, warum? Liegt es wirklich am Hut? Ist es so eine Art Zauberhut, den man da eingesetzt hat? Ich fand ganz generell, dass in den ersten 2, 3, 4, 5 Minuten ist es, aus meinem Gefühl, was ich gesehen habe, ist es einfach unterm Strich einfach nur schlechter gemacht, auffälliger umgesetzt. Du hast einen extremen Fokus auf das Gesicht, auf die Figur von Harrison Ford von Anfang an, bist unglaublich nah dran. Und das ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft, wenn du vielleicht mit der De-Aging-Technik da jetzt nicht halt wirklich halt 100% zielgenau mit umgehen kannst. Dazu ist es auch die ganze Zeit in so schwummrigen Lichtverhältnissen, wo ich auch nicht weiß, war das jetzt wirklich, kann man es dadurch gut kaschieren oder ist erschwert die Arbeit, dieses De-Aging durchzuführen. Ja. Und ich finde, später wird es einfach besser. Und ich weiß nicht, woran es lag. Ich glaube, ein Stück weit auch am Schauspiel, wie man Harrison Ford vielleicht auch angeleitet hat, im Sinne von, wenn du dich umdrehst, dann starrst du halt einfach und bist schockiert und nicht die ganze Zeit, du redest nicht und machst irgendwie eine Grimasse oder eine witzige Geste oder zwinkerst mit den Augen. Ich glaube, das hat dann ein Stück weit auch einfach abgenommen in der Eröffnungsszene. Mein Eindruck zumindest. Deswegen fiel es mir nicht ganz so auf, wie sich teilweise auch unnatürlich so die Augenbrauen bewegen in so einem extremen Close-Up, während er da 20 Sekunden mit jemandem redet. Das war so mein Gefühl. Man war einfach zu nah dran.
Okay.
Und auch, das muss man aber auch sagen, spätestens wenn er dann da irgendwo nochmal rumspringt, auf irgendwelchen Zügen am Dach klammert, du siehst trotzdem auch immer wieder, dass wenn es mal keine Verjüngung ist, dass es dann trotzdem irgendwie ein Deepfake ist, den man dann angewendet hat.
Yes.
Fand ich auch, muss man mit leben. Ich denke, hätte man Indy ein bisschen weniger gezeigt oder es ein bisschen kontrollierter einfach reduziert seinen Einsatz, was er so macht, wie er sich bewegt, dann hätte man es, glaube ich, einfach nur ein bisschen besser kaschieren können.
Für die Eröffnungssequenz gilt aber generell auch, wie für den ganzen Film, hätte auch einfach ein bisschen schlanker sein können.
Es passiert viel und das lange, ja.
Ja.
Ansonsten die Ausleuchtung, würde ich sagen, wie ein moderner Indie-Film, entspricht so ein bisschen auch Teil 4, hat man so quasi diese so klassische Hollywood-Ausleuchtung quasi in die Moderne genommen. Für mich dadurch ein bisschen zu clean, auch wenn man versucht am Anfang so diesen Retro-Indiana-Jones-Schriftzug wieder zu verwenden. Ich fand es dadurch einfach, es war mir einfach ein Stück weit zu steril. Und das mag ich auch an den alten Indie-Filmen, da siehst du einfach, das ist alles ein bisschen älter. Da siehst du vielleicht auch noch das Filmkorn irgendwie. Vielleicht hätte man damit einfach noch ein bisschen spielen können. Einfach so ein paar alte, ja, Retro-Analog-Film-Vibes hier reinzubringen. Und was das Ganze natürlich nicht besser macht, ist das CGI. Das ist nicht super aufdringlich, aber es ist doch permanent irgendwie vorhanden, permanent auch irgendwie erkennbar ein Stück weit.
Und phasenweise auch streckenweise, gerade wenn es um diese Set-Extensions geht. Es gibt da so eine, ich nenne es mal, Downtown-Straßenverfolgungsjagd im weitesten Sinne, wo ich mir denke, war das wirklich jetzt nötig, dass das so dass es so VfX-lastig ist, so das ist versucht.
Du meinst die Parade in New York?
Die Parade, ja.
Ja.
Wo ich dachte, da hätte man doch, glaube ich, noch mehr In-Camera machen können, oder war denn da das Budget echt nicht da?
Da hatte ich auch das Gefühl. Das war mir einfach ein bisschen zu groß. Das hat man damals auch schon im Trailer gesehen, dass das schon ein bisschen artificial, ein bisschen künstlich einfach aussieht. Auch die Verfolgungsjagd in Marokko, da gibt's dann immer so Nahaufnahmen, wie Harrison Ford am Steuer sitzt und im Hintergrund so der CGI-Hintergrund vorbeiflitzt.
Da fand ich, hat's aber für mich insgesamt besser funktioniert.
Fand ich auch, weil ich glaube,
weil's kleiner war insgesamt dann, ne?
Und in einem alten Indiana-Film, in alten Filmen hat man genauso getrickst, ja. Dann halt wurde einfach von der Projektionswand da der Hintergrund vorbei geschossen. Fand ich okay, aber für Physik mit diesen kleinen Mopeds, die sie da nutzen, auch irgendwie oft, das hat mich dann insgesamt ein bisschen zu weit rausgeholt aus dem Film. Und das Finale, das hast du auch nochmal erwähnt, schießt für mich ja unglaublich übers Ziel hinaus.
Danke, ja.
Also ich fand es eine coole Idee. Ich hätte storytechnisch irgendwie geschluckt, das Ding. Aber alleine das CGI, also meine bessere Hälfte saß mit auf der Couch, war ein bisschen abgeturnt, hat ein Buch gelesen, guckt zum Ende kurz hoch und sagt, das sieht schon ein bisschen scheiße aus. Ich so, ja, ich weiß auch gerade nicht, was passiert, also was sie sich dabei gedacht haben, ob das jetzt, also wie so eine Cut-Sequenz von den, keine Ahnung, Age of Empires von vor 15 Jahren, I don't know, einfach hinten reingeballert.
Ganz so schlimm war es nicht, aber ja, da hast du schon gemerkt, dass, glaube ich, die Vision und das Budget nicht übereinander gekommen sind.
Oder zumindest die Zeit, die man da wieder den VFX-Artists zu wenig gegeben hat.
Erzähl mir doch mal noch was von mein größtes Problem war ja tatsächlich die Figur Phoebe. Phoebe Waller-Bridge. Mhm. Ja. Erzähl mir mal dazu noch was.
Das kommt bei meinen Kritikpunkten vor. An sich, um es kurz vorwegzunehmen, der Film macht vieles richtig. Ich fand, wie du auch gesagt hast, die Gastauftritte, so den Kniefall vor einigen Sachen vor der Reihe fand ich gut. Auch dieses ganz kurze Anreisen von Indy als Rentner mit gescheiterter Ehe und so Alltagsproblemen fand ich einen coolen Flair. Es kommt auch oft diese alten Indy-Vibes auf. Allerdings fehlen mir die Charaktere, wo ich sage, so, ah, cool, das ist ein geiles Dreamteam. Also klar, Indiana Jones 3 mit John Connery unerreicht.
Ja, bevor ich drüber spreche.
Ja, genau. In die 4 hatten wir Shia LaBeouf. Jetzt kommt wieder.
Sag mir nichts.
Lass es verstehen. Jetzt kommt wieder ein neuer Cast, eben die Phoebe Waller-Bridge. Ich fand es nicht so schlimm in der Wahrnehmung wie du, dass sie quasi über so ernste Themen drüber spielt, weil ich fand es vom Timing war schon gut getrennt, wann diese Sachen passieren und wann sie darauf reacted, außer die eine Sache mit Antonio Banderas. Aber da spielt sie es, finde ich, eigentlich. Darf sie schon sagen, oh, sorry, war nicht so gemeint.
Also, ja,
da hast du dein Problem. Aber ja, sie ist da in der Hinsicht jetzt nicht so super sympathisch, weil sie auch so ein Schlitzohr ist die ganze Zeit.
Ja, plus ihr Sidekick hat keinerlei Daseinsberechtigung aus meiner Sicht. Mhm. Sorry, Bro.
Ja, ist halt also,
der wird
halt
einfach so reingeschrieben, weil du ihn vielleicht später für als
Retter in der Not.
Ja, oder eine Retter in der Not. In dem Fall ist er ja quasi Damsel in Distress und ist quasi Plotpunkt letzten Endes. Dafür ist er da.
Mhm.
Aber das ist mir zu dünn, sorry. Also das.
Und insgesamt funktioniert für mich halt die Chemie zwischen allen Charakteren nicht. Es ist halt kein Dreamteam, wo ich sage so, oh wow und toll und Wortwitz vielleicht hier und das fand ich so. Also hat für mich nicht so wirklich funktioniert.
Yes, und dann hast du noch diese CIA-Figur. Fast schon klamaukig. Jede Sequenz, die diese Figur hat, ist so ein, warum bist du da? Und du verkackst es auch in jeder Sequenz. Und dann kriegt die Figur auch so ein ganz unrühmliches Ende, so ein abruptes, wo ich mir denke, warum warst du überhaupt hier gerade? So.
Es gibt relativ viele Figuren, die es in dem Film nicht schaffen. Fand ich auch sehr ungewöhnlich, auch relativ hart. Ich komme zum Fazit einfach. Also, der fünfte Teil startet ähnlich wie der nicht existierende vierte Teil holprig mit zu viel CGI in meinen Augen auch. Da hätte man schon viel mehr entspannen können, hätte man es einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen. Es wird besser, aber CGI ist trotzdem immer vorhanden, man sieht es immer und das Flair so von einem rauen Abenteuerfilm, von so einem analogen Helden, es geht für mich ein gutes Stück dadurch verloren. Da helfen auch die vielen, vielen Handlungsorte nicht. Vieles fühlt sich nach Wiederholung an, also ich weiß nicht, wie viele Nazi-Rückblenden es Indiana Jones noch geben kann, ohne dass man nicht mehr klarkommt. Wann soll das eigentlich in seinem Leben noch passiert sein?
Wie viele Schlösser gibt es in Deutschland?
Wie viele Schlösser gibt es noch und Nazi-Offiziere, die ihn dann wieder in die Gegenwart verfolgen? Und man muss leider sagen, also Teil 5 ist jetzt kein grandioser Abschluss. Und ich befürchte jetzt einfach, auch wenn jetzt der Mangold hier dran war, ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht mehr besser. Deswegen sage ich, mach den Sack jetzt zu, lass es so stehen. 6,7 bei IMDb nach wie vor, 69% bei Rotten Tomatoes, sagen die Kritiker, 88% bei den Zuschauern, kommt da deutlich besser weg. Und ich habe mich ein bisschen schwer getan, lande jetzt aber, und da runde ich trotzdem halt Alex' Score ein bisschen auf, lande noch bei einer gut gemeinten 3. Das ist jetzt keine, nicht die Hälfte von 5, aber 3, wo ich sage, der ist jetzt, der geht jetzt nicht ins Schlechte, der geht aber noch nicht so wirklich ins Gute, und da für mich ist er leider in dieser Zone von diesen vergessenswerten Filmen gelandet. Muss man leider so sagen. 3 von 5 Sternen.
Ja, du.
Nette Popcorn-Unterhaltung, aber so richtiger Indie-Flair.
Langer Indie-Flair.
Das kommt noch
dazu. Und übrigens zum exzessiven Einsatz von VFX bei Zug- oder Eisenbahnsequenzen sei halt gesagt, dass er mit Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 in den Ring gestartet ist. Und da kann man sich vielleicht den einen oder anderen Pointer nochmal abholen, ob man wirklich eine CGI-Eisenbahn braucht für alles. Aber das lasse ich auch mal so stehen.
Da kann ich noch nicht mitreden. Bin ich mal gespannt, ob du genannten Film irgendwann mitbringst, zeitnah.
Davon ist auszugehen.
Oder vielleicht jetzt, Alex? Was hast du mitgebracht?
Nein, noch nicht. Noch ist es der VOD-Release-Termin noch nicht gewesen. Aber soon, Ronny, soon.
Soon, ja, es ist schlimm.
Very soon.
Okay.
Nee, ich habe tatsächlich mitgebracht, weil das so mein Fokus war jetzt die letzte Woche. Und wir hatten ja nur eine Woche und es ist noch ganz frisch. Und ich hatte schon Bedarf, darüber zu sprechen. Eine Serie.
Again,
eine Serie, und again leider wahrscheinlich nichts, worüber du mitreden kannst, weil wir mittlerweile bei Staffel 3 angekommen sind von Only Murders in the Building.
Okay, ja. Noch nicht angefangen. Genau wie The Bear auf Disney Plus auch noch nicht angefangen. I'm sorry, Alex.
Yes. Ja, in dem Fall
schieße ja los.
Ich starte erstmal mit dem konkreten Rotten Tomato Score für die dritte Staffel. 96% Kritiker, Score 87 die Zuschauer.
Ja.
Das ist erstmal eine Hausnummer, ne? Immer noch das gewohnte, ich nenne es mal Trio, um Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Aber, und das war ja so der große Kicker für die dritte Staffel.
Viele neue Gesichter.
Ja, allen voran zwei Gesichter, und zwar die Namen, die größer nicht sein könnten, mit Meryl Streep und Paul Rudd. Und das ist schon eine Hausnummer. Und ich kann dir sagen, die bekommen auch alle ihre Screentime. Paul Rudd kriegt halt eine sehr überzeichnete Figur, eine sehr kontroverse Figur. Da passt, glaube ich, so sein Overacting, weil ich glaube, so richtig, richtig subtil kann Paul Rudd nicht, will ihm da gar nicht zu nahe treten. Hat er sich ja, glaube ich, seine Nische rausgesucht.
Ja.
Und das ist auch okay. Er ist jetzt ja nicht so der Comedy-König, und er ist jetzt auch nicht wirklich sympathisch. Deswegen ist es für ihn schon so ein bisschen was anderes, mit ein bisschen mehr Tiefgang vielleicht. Aber es ist trotzdem so ein bisschen dieses gewohnte Paul Rudd. Meryl Streep auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie klein du im Zweifel eine Figur schreiben kannst und wie sehr du merkst, dass halt jemand einfach unfassbar gut ist in seinem Job. Und ich sage nicht, dass sie hier eine kleine Rolle hat.
Erzähl mir mehr, ja.
Selbst in den kleinen Szenen, weißt du, wo du denkst, naja, da kannst du jetzt nicht so richtig viel Acting rausholen, und du sitzt da und denkst, oh mein Gott, diese Frau, was ist hier los? Das kann doch nicht wahr sein, meine Güte. Das sind so Nuancen, wo du sagst, ja, und deswegen bist du halt hier eine der Besten mit ihren 26 Oscar-Nominierungen und Gewinnen und whatever.
I see.
Genau, ansonsten zum Plot kann man jetzt gar nicht mal so wahnsinnig viel spoilern. Es gab halt einen großen Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel, dass Paul Rudd ein Hauptdarsteller in einem Broadway-Theaterstück ist und dort vergiftet wird und tödlich verunglückt. Und das Trio ermitteln muss.
Das heißt, Paul Rudd ist relativ schnell wieder raus aus Staffel 3?
Das heißt...
Rückblenden, oder?
Wenn man weiß, wie es funktioniert, genau, das funktioniert relativ viel über Rückblenden und Rekonstruieren von was ist wann passiert, dieses Whodunit. Und dadurch bekommt er dann eben noch diese Screentime rückwirkend sozusagen. Und ich muss sagen, hier die dritte Staffel, dadurch, dass es wie gesagt ja auch um ein Theaterstück geht, findet sich gefühlt Anleihen von wie so Theater, Whodunit, Murder Mysteries, Ablaufen vom Schema, das überträgt sich in quasi diese Realität der Serie, nenne ich es mal, in die Jetztzeit. Also du findest thematisch sehr viel klassische Elemente und Motive wieder. Das ist dann teilweise ein bisschen on the nose, und du kannst relativ schnell dann auch manchmal den roten Hering schon von weitem kommen sehen und sagen, ah, mindestens eine dieser zwei Personen, vielleicht sogar beide, vielleicht sogar alle, sind einfach nur da, um uns hier auf die falsche Fährte zu locken. Ansonsten, weiß ich nicht, viele Motive, die man so oder so ähnlich schon mal gesehen hat, die heimliche Verwandtschaft, die sich dann irgendwann herauskristallisiert, beispielsweise die so bestimmte Elemente, die man hat vielleicht kommen sehen. Ich fand jetzt hier in der dritten Staffel kommt es nicht ganz so organisch alles zusammen, wie das vielleicht noch in den ersten beiden Staffeln geklappt hat. Es gibt dann da so teilweise Elemente, die einfach reingeschmissen werden, wo du nicht so genau wusstest, woher die jetzt kommen. Die haben sich nicht so organisch ergeben wie in den anderen. Da kommt dann halt eine Episode und dann ist auf einmal eine Figur und dann macht die irgendwas und zack, damit geht dann jetzt endlich, da kommt der Ball wieder ins Rollen so ein bisschen. Mm-hmm. Aber es ergibt sich nicht so, weiß ich nicht, ne, so wie bei einem, der Ball ist im Rollen und bleibt im Rollen so. Es fühlt sich teilweise an, als würde er stehen bleiben und dann muss irgendwas passieren, damit er sich wieder bewegt. Mm-hmm. Ne, und dann erkennst du, oder ich mag es dann halt nicht, wenn du erkennst, dass jetzt hier das Drehbuch schreibt.
Okay.
Weißt du, was ich meine? Dieses, dafür bist du da. Du bist jetzt dafür da, damit mit irgendwas jetzt gleich passiert halt. Und dann bist du vermutlich auch wieder weg. Und da fühle ich dann immer irgendwie die Schreiber ertappt. Weiß ich nicht. Also ich sehe das dann und dann gefällt mir das nicht ganz so gut. Gerade wenn du weißt, dass es halt in meiner Meinung nach zumindest in den ersten beiden Staffeln vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommen haben. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem unglaublich unterhaltsam ist und diese klassischen Elemente, die sie hier immer wieder aufgreifen, auch ihren Platz haben.
Nur mal kurz für mich zur Einsortierung. Also es gibt dieses Element in Staffel 1 und 2, dass Charaktere den Ball wieder zum Rollen bringen.
Die gibt's da auch, aber die fühlen sich halt irgendwie organisch an. Du hast die so Stück weit dann vielleicht schon auch in der Episode davor oder in zwei Episoden davor entkommen sehen, so ein bisschen. Das kommt jetzt nicht so komplett unerwartet.
Ah, okay. Und in der dritten ist es einfach weniger charmant.
Wir schreiben das jetzt rein, zack, und dann ist auf einmal da. So. Genau.
Okay.
Ja, das ist halt so ein bisschen mit dem, ich will jetzt nicht sagen, die Holzhammer-Methode, das wäre jetzt ein bisschen, würde dem ganzen Unrecht tun.
Okay. Ja. Ein bisschen grober halt einfach.
Es funktioniert, aber es fühlt sich halt teilweise sehr zweckmäßig an. Mm. Lass mich so formulieren.
Okay, verstehe.
Nichtsdestotrotz ist es wieder sehr unterhaltsam. Die Figuren, da muss man halt, wie gesagt, muss man mögen. Die sind halt sehr drüber, gerade um Martin Short und Steve Martin. Das ist aber genau der Stick. Und das ist das Witzige, weil das wird ja auch thematisiert, dass auch die Mabel, also Selena Gomez-Figur, sagt, das sind halt schrullige alte Herren so. Muss halt mit klarkommen. Und das hat zeichnet ja auch so ein bisschen den Charme dieser Serie aus. Macht so ein bisschen zeitlos und genau, deswegen hat es, glaube ich, auch so ein bisschen einen Appeal, dass auch vielleicht ältere Semester dort Zugriff finden, weil dieses Murder-Mystery-Zeug, das ist ja, das gibt's ja schon seit 100 Jahren gefühlt, ne? Macht halt immer Spaß. Und auch hier macht es Spaß, auch hier ist die Auflösung unterhaltsam. Vielleicht ist sie nicht ganz so überraschend. Das Einzige, was ich noch sagen kann, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, ist, wenn ich bin schon ein Fan davon und das ist schwer und da komme ich wieder zum Drehbuch. Ja, es ist schwierig, dir so Brotkrumen auszustreuen, dass du theoretisch sagen kannst, wenn du richtig aufgepasst hättest, hättest du mit Episode 1 und 2 und dem Brotkrumen, den wir gestreut haben, den Fall schon lösen können, so sage ich mal. Keine Chance. Du kriegst so relevante Informationen dann später in den Episoden einfach vorgesetzt, wo du sagst, ich habe vielleicht schon damit ein bisschen gerechnet, so, weil ich X von diesen Filmen gesehen habe oder Serien, aber ihr habt mir keine Chance gegeben, das irgendwie selber rauszubekommen schon.
Also erst ist Ruhe und dann kommt es relativ plakativ.
Und dann ist einfach da, hier ist es, zack, take it. Und damit laufen wir jetzt weiter. Aber again, dadurch, dass das Cast sympathisch ist, dadurch, dass es groß gecastet ist mit AAA Hollywood-Schauspielern, ist es einfach Party zuzugucken, wie die so eine Staffel runterfeiern. Gibt genug witzige Sequenzen, gibt genug, Twists und Turns und ich würde jetzt nicht ganz so mitgehen mit dem IMDb, mit dem Rotten Score 96-87, ist ein kleines bisschen hochgegriffen, finde ich, gerade weil die ersten beiden Staffeln es ein bisschen besser gemacht haben. Ich würde aber trotzdem, war hin und her gerissen lange, ob ich nur 3,5 gebe.
Okay.
Oder 4, aber Meryl Streep's Performance, nein. Es ist schon, glaube ich, eine 4.
Auf a Lifetime.
Ich sehe die Tafel vor meinem inneren Auge.
Ja, ich sag's auch. Irgendwann, Alex, bitte.
Nee, es sind immer noch 4 von 5 und es ist eigentlich unterm Strich auch dann immer noch so ein bisschen der Overall-Score der Serie mit einem trotzdem vielleicht Hang noch zu einer 4,5, aber die dritte Staffel kriegt 4 von 5 Sternen und das macht's immer noch zu einem soliden Ding, handwerklich gut gemacht. Geile Schauspieler, Drehbuch schwächelt ein bisschen und ich bin sehr gespannt, wo dann mit der vierten Staffel die Reise hingeht. Und ja, es gibt einen Cliffhanger am Ende der dritten Staffel.
Oh wow. Kurze Einsortierung, Staffel 1 und 2, was hast du da jeweils gegeben?
Das ist eine gute Frage, die habe ich so explizit gar nicht rausgeratet, glaube ich, bisher.
Okay, hast du die nicht mitgebracht? Nee, du warst immer hyped, als das Zeug rauskam, kann das
sein? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, ich habe die nie explizit.
Doch, ich glaube, du hast die mal in irgendeiner Episode mitgebracht. Das ist jetzt der Shoutout an alle Zuhörenden. Bitte findet doch mal raus, in welcher Episode Alex Murders in the Building Staffel 1 oder 2 mitgebracht hat. Dankeschön.
Ich würde, glaube ich, den ersten beiden 4,5 geben.
Okay, so aus der Hüfte geschossen. Ja, gut. Also ist jetzt kein großer Downfall, aber
Es ist halt alles sehr, sehr meckern auf hohem Niveau, ja, ne, gewesen, okay. muss man halt sagen.
Wie letzte Woche ich mit Spider-Man Across the Spider-Verse. Also die Sprunghöhe gilt zu beachten.
Ja, ja, ja. Von daher war das jetzt vielleicht strenger, als es sich dann anfühlt, wenn ihr es guckt. Oder vielleicht seht ihr es eben auch ganz anders. Von daher wäre ich auch gespannt, wenn es vielleicht doch irgendwann mal noch schaffst, wo nicht dann getrunken.
Ich weiß, wo soll ich die Zeit hernehmen, Alex?
Als halbe noch nachzuklappen.
Okay. Vielleicht irgendwann. Ich gebe mein Bestes, genau wie mit dem Bär. Vielleicht ein Double-Triple-Feature.
Double-Triple?
Double-Triple irgendwas, ja.
Double-Triple. Ja, zurück zu dir, Ronny.
Oh, zurück zu mir, Alex. Apropos keine Zeit haben. Ich habe mir die Zeit genommen und bin, wie letzte Woche versprochen, ins Kino gegangen. Und ich habe mitgebracht The Creator.
Mm.
28.
September. Halte er sich zurück.
Ich versuche, mich zurückzuhalten. Also, 28. September kam das Ding in die Kinos. Plural, es gibt nicht nur eins. Gott sei Dank. Und ich habe es gesehen, Alex. Ich durfte. Ja, ich habe mal wieder ein Kinoticket eingelöst. War auch mit der Performance vom Kino zufrieden, muss ich zugeben. Bin da immer sehr picky, was angeht. Vor allem, was OV-Vorstellungen angeht.
Yes.
Und neuester Film von Gareth Edwards. Der hat zuletzt gemacht Godzilla und Rogue One. Also den letzten... Nicht den letzten, aber das war sein letzter Film von 2016, hat unglaublich lange jetzt nichts gemacht, außer eben diesen Star Wars Film, sage ich nur so.
Yes.
Und am Drehbuch war noch beteiligt Chris White, der hat auch damals bei Rogue One mitgespielt und spielen zum Beispiel mit John David Washington, hat man gerade eben schon mal erwähnt, mit Lane Yuna Voiles, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, eine Newcomerin, spielt hier ein kleines Mädchen, Gemma Chan, Allison Jenny auch mit dabei in einer eher ungewohntes Franchise oder Setting, wo sie mitspielt, viel besser gesagt. Und Ken Watanabe, letztens mal hier wieder aufgetaucht, Samurai und aber auch bei Godzilla, wo er mitgespielt hat 2014 in der Gareth Edwards Produktion. Und ich versuche mal kurz die Handlung zusammenzufassen, habe mich da ein bisschen wieder bei IMDb bedient. Und zwar geht's um Folgendes. Inmitten eines zukünftigen Krieges zwischen der menschlichen Rasse und den Kräften der künstlichen Intelligenz wird Joshua, ein ehemaliger Special Forces Agent, von der US-Regierung rekrutiert. Noch in Trauer um seine verstorbene Frau soll er den Schöpfer, die Creator, jagen und eliminieren. Denn der Architekt der fortgeschrittenen KI hat eine geheimnisvolle Waffe entwickelt, die den Krieg und die Menschheit selbst für immer beenden kann.
Mai.
Wer den Trailer gesehen hat, keine allzu große Überraschung. Wer den allerersten Trailer gesehen hatte, wurde in meinen Augen sowieso ein bisschen gespoilert, was überhaupt so ein bisschen die Ausgangslage des Filmes ist. Fand ich ein bisschen vergriffen.
Ja.
Fand ich ein bisschen komisch. Und ich muss sagen, wenn ich direkt hier starte mit Bild und Ton, The Creator ist für mich so die Review, die ich jetzt geschrieben habe, meine Kritikpunkte, du kannst mich auch gleich irgendwie, wenn ich die 15-Minuten-Marke überschreite, irgendwann mal einfangen. Für mich war so eine der einfachsten Reviews, die ich so runtertippen konnte. Seit lang. Weil man muss halt einfach sagen, kennst du einen Neil Blomkamp-Film, kennst du alle. Kurze Denkpause. What? Der hat doch gerade gesagt, der ist von Gareth Edwards. Und das hatte ich ja in der letzten Folge, beziehungsweise wo wir über die Trailer gesprochen haben, schon gesagt. The Creator. Und die Handschrift, also Rogue One-Handschrift, ohne Star Wars, ähnelt zu 100% einem Neil Blomkamp-Film. Und Neil Blomkamp, wir erinnern uns, District 9, ne, so das größte Ding, haben wir auch eine ganze Review-Episode gemacht. Chappie, Elysium, so diese ganzen Sci-Fi-Filme. Aktuell dieses Jahr kam Gran Turismo in die Kinos von ihm, das klammern mal so ein bisschen jetzt so stilistisch aus.
Würde ich auch sagen.
So, ist es jetzt Vorteil oder Nachteil, dass sie irgendwie sich so extrem ähneln von der Handschrift so? Und ich finde, die großen, großen Vorteile ist die visuelle Aufmachung, die du hier präsentiert bekommst. Weil da liefert der Trailer eigentlich schon, also zeigt schon, was der Film halt wirklich die ganze Zeit über die 2 Stunden halt abliefert. Der Film, sie haben es relativ geschafft, relativ knapp mit kleinen lokalen Crews in, ich weiß nicht mehr, 5, 6, 7 asiatischen Ländern an Originalschauplätzen zu drehen. Kambodscha, Vietnam, Thailand, wo sie überall waren, Nepal. Das haben sie auch mit einem schmalen Set gemacht. Da gibt es auch diverse schon Behind-the-Scenes-Videos, wie sie mit so einer kleinen Sony
NX3,
genau, Vollformatkamera da einfach Bilder eingefangen haben. Wie ich auch schon mal erwähnt habe, auch Gareth Edwards oder vor allem er hat so ein Talent, weil er gleichzeitig auch noch der Camera Operator ist, mit langen Brennweiten so Bilder unglaublich in der Tiefe zu stauchen und dadurch so unglaubliche Staffeleffekte so zu kreieren. Das fühlt sich, also so zu komprimieren, die Bilder einfach in ihre Tiefe unglaublich zu komprimieren. Und das fühlt sich dadurch, dass es alles Originalschauplätze sind, natürlich unglaublich realistisch an. Und das CGI, was oben drauf gepackt wird, das greift quasi organisch in diese Gesamtkomposition ein. Und dadurch ist es ähnlich wie bei District 9, aber auch vielleicht wie bei einem Blade Runner. Hast du jedes Mal das Gefühl, Wenn ich das jetzt nochmal gucken würde, die Szene, ich glaube, ich würde irgendwas entdecken, was ich beim ersten Mal übersehen habe. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Kamera im Film bewegen dürfte, wenn ich nach links schwenke, dann kann ich davon ausgehen, da ist noch mehr Welt, die ich entdecken könnte. Da könnte ich noch weiter rein. Das fühlt sich alles super organisch an, super realistisch und einfach so geerdet, dass ich denke, alles, was ich sehe, ist einfach, als wär's da.
Es fühlt sich nicht an wie ein Set, wo du, wenn du weißt, dass du jetzt mit der Kamera nach links schwenkst, einfach nichts mehr kommt oder nach rechts.
Oder der Parkplatz, ne? Oder der Greenscreen.
Und dass du quasi, wenn du ein Zoom-Out machen würdest zum Beispiel, dass du weißt, oh, jetzt muss er aufhören, weil da stehen keine Statisten mehr, jetzt ist
richtig.
Gut.
Genau das Problem, was du ja schon mal bei einem anderen Film, ich habe gerade vergessen, wer das war,
Herr
schon
der
mal.
Ringe hatten wir das zuletzt tatsächlich bei der Amazon Prime-Serie.
Ah ja,
eine
okay.
Milliarde.
Die Musik. Wie gesagt, bei Scores bin ich immer ein bisschen raus. Hans Zimmer hat dir komponiert.
Ich bewerte das dann.
Ja, du bewertest das. Hans Zimmer, bewerte das nochmal. Was mir besonders aufgefallen ist, der Film arbeitet permanent auch so mit Rockmusik, eher so ein bisschen retro gehalten, klingt so ein bisschen excellent. Nach 60er, 70er Jahren. Dadurch kriegst du unglaubliche Vietnam-Antikriegsfilm-Vibes. Das war auch die Absicht von Edwards. Und damit komme ich auch schon zu meiner eigentlichen Kritik. Der Film fühlt sich nicht nur wie so ein Vietnam-Antikriegsfilm an, sondern ist so ein Best-of aus eben Antikriegsfilm. Es behandelt aber diese typischen Androiden-Roboter-Thematiken. Bekannt aus Blade Runner, bekannt zuletzt vielleicht auch aus Ex Machina.
Darf ich kurz fragen, weil der Trailer spielt ja schon ein bisschen mit diesem AI-Thema, was ja 2023 quasi das Thema ist.
Mhm.
Von daher wirkte zumindest dieser Teil des Drehbuchs im Trailer so ein bisschen dieses Zeitgeist. Das Wort gibt's ja auch im Englischen aus gutem Grund.
Was ist deine Frage, Alex?
Ich kann Nein, es gibt keine Frage, aber
so,
ist es so ein bisschen, ist es sehr, wie sage ich denn, plakativ oder wird es schon geerdet, charmant erzählt und ist nicht so, und wir versuchen jetzt quasi das große Thema unserer Gesellschaft gerade aufzugreifen und
das ist Mittel zum Zweck.
Das
ist Mittel zum Zweck und sie haben ja auch damals angefangen zu Corona-Zeiten das Ding zu produzieren und mussten es dann verschieben und haben dann mitgekriegt, hey, witzigerweise, wir fangen jetzt gerade wieder an zu drehen. Es war Vor- wie Nachteil. Der eine Vorteil war, sie waren die ersten, die wieder in diese asiatischen Länder durften, um zu filmen und waren teilweise an Orten, die sonst voll mit Touris wären. Nachteil war, das KI-Thema war natürlich im vollen Gang in den letzten 2-3 Jahre und die Thematik ist natürlich, vielleicht hat man andere Erwartungen, aber sie ist hier wirklich nur Mittel zum Zweck, um eine Geschichte zu schreiben, was wäre wenn und um was dreht sich's. Und was ich gerade sagen wollte, Androiden-Roboter-Themen irgendwie verwurstet und verpackt in diesen Neil Blomkamp-Look à la District 9, à la Chappie. Sogar wie es Blomkamp immer macht mit diesen Fake-Nachrichten-Feeds, die immer super realistisch aussehen. Auch so startet der Film, so startet die Creator, auch da denkst du, Blomkamp-Film. Die Frage, die wir immer hatten oder die großen Kritikpunkte bei den Blomkamp-Filmen, ist der fehlende Tiefgang. Sie sehen geil aus, aber sie sind so von der Emotionalität und vom Drehbuch jetzt nicht die ausgefeilsten Sachen.
Und ich finde immer noch, dass bei District 9 das halt sehr, sehr gut hinbekommen hat und dann das danach für mich signifikant abgefallen ist und eher mehr Richtung Style over Substance gegangen ist. Und das war ja genau die Frage, die wir hier auch hatten, ne?
Genau, und ich kann die Frage mit einem klaren Jein beantworten. Die Story ist relativ einfach. Die Charaktere, muss man auch sagen, größtenteils relativ flach. Zudem bin ich auch nach wie vor kein Fan von John Washington, obwohl er hier schon wirklich eine gute Spannbreite abfeuert, was das Schauspiel angeht. Großer Pluspunkt oder der wohl größte Pluspunkt im Cast ist die Madeleine Juna-Royals, die es unglaublich gut spielt dafür, dass sie, ich müsste jetzt nochmal gucken, also was weiß ich, 9 oder 10 Jahre alt ist. Sie spielt nachvollziehbar, kindlich, herzlich, süß. Es gibt so eine Szene, die man schon aus dem Trailer kennt, wo sie nach Eiscreme gefragt wird und dann geht so ihr Gesicht auf und sie fängt so an zu lachen und denkst du, das ist so authentisch und das ist so gut gespielt. Und da geht dir schon das Herz auf, wenn du sie halt einfach auf dem Bildschirm siehst und sie da ein bisschen vom Leder ziehen kann, was sie halt super organisch macht. Und mein letzter Punkt hier noch bei der eigentlichen Kritik ist noch ein Vergleich zu Rogue One. Da war natürlich das Universum und diese Ausgangslage, in der du dich befunden hast, viel epischer. Du wusstest halt schon, was die Geschichte jetzt für ein Baustein in diesem riesigen Konglomerat an Kanon ist. Und so eine starke Verbindung fehlt dir bei The Creator. Es sieht alles gut aus, aber auch die High Stakes, die sind zwar, sagst du, ja, okay, das kann ich nachvollziehen, was dann passiert, aber so auch hier sage ich nochmal gern, dieses Momentum fehlt dir so ein bisschen, ne? Diese interglobale.
Ja, aber das ist halt die Schwierigkeit, wenn du so ein Original IP machst, ne? Also irgendwas Neues. Du musst eine vielleicht nachvollziehbare Handlung erzählen, die Leute im Idealfall du sagst, Das ist nicht zu eindimensional. Und gleichzeitig musst du eigentlich Worldbuilding betreiben.
Mhm. Ja.
Und wir haben jetzt in den letzten Jahren oft Beispiele gehabt, die halt mehr Zeit mit Worldbuilding verbracht haben, im Idealfall ein Franchise daraus, weil sie ein Franchise daraus erhofft hatten oder generieren wollten und nichts daraus geworden ist, weil der Film nicht gut war.
Genau. Aber so. der Spagat gelingt aber trotzdem ganz gut. Aber wie gesagt, du bist halt nicht so komplett drin, dass du sagst, okay, da, was da jetzt passiert, das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich bin da jetzt wirklich am Zittern, was in dieser Welt halt so geschieht, sage ich jetzt mal vorsichtig. Vielleicht revidiere ich das doch irgendwann nochmal. Aber das war so mein Ersteindruck. Insgesamt, da gab es ja auch schon die Frage jetzt unter den Kritikern oder wurde, glaube ich, im Marketing oder wo auch immer benutzt, ist das der Sci-Fi-Blockbuster des Jahres? Ne? Und so viel Jahr haben wir ja nicht mehr. Ich sage ganz klar ja, wenn es um die bildliche Umsetzung geht, weil das ist dick, das sieht wirklich teilweise atemberaubend aus, wie das einfach gedreht und zusammengefügt wurde. Und die Welt fühlt sich da einfach super reichhaltig an, die du siehst und vor allem so unglaublich dicht. Ja, also es ist einfach eine geile Welt. Du guckst da gerne zu und ich glaube, wenn du das zweite Mal guckst, entdeckst du einfach noch Sachen, die du beim ersten Mal nicht entdeckt hast. So. Und nein, sage ich, zu dem Sci-Fi-Blockbuster des Jahres, weil die erzählerische Tiefe ein bisschen fehlt oder du von der Erzählung sagst, da hat mir jetzt so der Wow-Effekt gefehlt. Da gibt's jetzt keinen Riesentwist. Erstens, weil ich jetzt die Trailer schon 10-mal gesehen habe und weiß, worum es geht. Oder weil jetzt auch im Film nicht nochmal irgendein krasser Twist an sich kommt, der sagt, oh, das wird jetzt mein Weltbild verändern, ne? Oder ich reflektiere das jetzt auf mein eigenes Handeln oder so. Das gibt's, würde ich jetzt behaupten, eher weniger. Aber ich sage ja auch immer, wenn das Gesamtpaket rund genug ist, dann kann man auch über ein paar negative Aspekte hinwegsehen und wie immer gilt, lieber gut geklaut oder in diesem Falle Tribut gezollt als schlecht selbst gemacht. Und ich habe Freude gehabt, vor allem an den Bildern. Die Story ist ein bisschen weniger überraschend, aber solide. Die Action ist ruhig, aber spannend mit viel Kinetik. Das ist unglaublich geil, diese Größenverhältnisse, was er auch schon bei Godzilla gemacht hat. Das wirkt einfach, wie gesagt, alles so realistisch und gut. Und es ist kein Meisterwerk im Umkehrschluss, aber es ist eine bildgewaltige Sci-Fi-Unterhaltung und das können nicht alle weltweit nachvollziehen. IMDb ist bei fast schon boxsoliden 7,2, was jetzt aber diesen Nicht-Meisterwerk-Status so ein bisschen unterstreicht. Mhm. Die Kritiker bei Rotten Tomatoes ähnlich, 68% gibt es da insgesamt nur. Zuschauer auch nicht mega überwältigt, steht auch bei 77%. Also alles so in der gleichen Range und ich sage, alleine weil es so gut aussieht, gebe ich halt 4 von 5 Sternen.
Sehr
und
schön.
Und ich kann nur jedem empfehlen, also guckt euch den Film gerne an, löst das Ticket, weil ich finde es ein bisschen schade. Das Ding hat er wirklich super schlank produziert mit einem Budget von gerade mal 80 Millionen US-Dollar. Das ist im Vergleich zu so riesigen Produktionen Marvel oder Red Notice, ist das so viel weniger und es sieht so, so, so viel besser aus. Und er ist jetzt nach dem ersten Wochenende, steht er bei 33 Millionen weltweit. Dem Box-Office-Ergebnis, das ist so ein kleiner Schlag ins Gesicht, weil das wird schwierig, irgendwann da noch den Break-Even jetzt zu erreichen, außer es passiert nochmal was Spannendes. Und es ist natürlich ein kleiner Schiffbruch, denn Godzilla hatte damals bei ihm eine 500 Millionen, Rogue One zuletzt eine ganze Milliarde mit dem Star-Wars-IP hinten dran eingespielt. Also da drücke ich die Daumen, dass der Creator als Original-IP, wie du es gerade gesagt hast, da echt nochmal die Kurve und ein bisschen Aufwind bekommt.
Ja, wünschenswert wäre es, weil klang ja jetzt trotzdem danach, als wäre es auf jeden Fall den Ticketkauf wert.
Ich fand's nice.
Wenn auch nicht Meisterwerkstatus, aber
sehr, sehr gute Unterhaltung, wie gesagt, ja. Vor allem was die visuelle Präsentation angeht. War ich gehuckt, würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken.
Ja, sehr cool, dass du mitgebracht hast. Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
Bitte gerne, Alex.
So, und dann würde ich sagen, zum Thema Ticketkarte lösen oder zu gucken, was im Streaming ist. Erzähl uns doch mal vielleicht, was zu den aktuellen Releases.
Ich renne hier eben oder flitz schnell durch. Am 12.10. kommt in die Kinos Dogman. Nicht zu verwechseln mit dem italienischen Film von 2018, sondern jetzt so halb französisch, nämlich von Luc Besson, der neue Film. In der Hauptrolle Caleb Landry Jones, den man zum Beispiel aus Get Out vielleicht noch kennt, wo wir drüber geredet haben. Spielt immer weirde Rollen, jetzt hier genau das gleiche, spielt in einer Art, ich weiß nicht, Transvestiten, der anfängt halt Leute abzuknallen, so ein bisschen John Wick, nicht John Wick mäßig, das wäre jetzt zu viel, sorry, ich nehme es zurück, aber ja, guckt euch mal den Trailer an.
Ja, weird, aber Luc Besson ist immer noch fleißig.
Ist immer noch fleißig und kommt irgendwann auf die Watchlist, ein bisschen Hit or Miss, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Mal sehen. Ansonsten noch hier ab 12.10. im Kino. Taylor Swift, The Eras Tour. Ist das was für dich, Alex? Glaube nicht, oder?
Nee, eher nicht so. Hat ja schon Rekorde gebrochen, Vorverkaufrekorde in den USA zumindest. Und die Webseiten zum Einsturz. Mhm. Bin gespannt tatsächlich, was es jetzt wirklich ist. Also, weil Film, ja, aber ist es einfach nur ein richtig gut gemachter Mitschnitt? Oder ist da noch ein bisschen extra Fleisch drumherum? Bin sehr gespannt. Ich werde es nicht ins Kino schaffen, aber auf jeden Fall.
Aber er steht trotzdem auf deiner Liste.
Er steht auf meiner Liste, aber vermutlich werde ich ihn mir erst anschauen, nachdem ich beim Konzert gewesen bin.
Oh, ein richtiger Swiftie. Oder wie nennt man die Fans?
Jetzt geht's Swiftie von mir. Auch das, ja. Ende Mai in Madrid, Baby.
Bleiben wir dabei. Gut, du kannst auch von deinem Konzertbesuch dann uns teilhaben lassen. Ansonsten ab 12.10. im Kino Das fliegende Klassenzimmer, die, ich weiß nicht wie vielte Verfilmung, diesmal mit Tom Schilling unter anderem und Hannah Herzsprung.
Von mir aus.
Gebt euch,
ich weiß nicht,
macht ein Rating aus den besten fliegenden Klassenzimmer-Verfilmungen, was ihr wollt. Dann kommt nach Taylor Swift nochmal Alex ins Spiel mit The Fall of the House of Usher. Kommt auf Netflix raus. Untergang des Hauses Usher auf
Deutsch. Ja, ja, kann's nicht erwarten. Es ist jetzt so um die Halloween-Zeit. Flank immer so wild. Ich warte da jetzt so lange drauf schon auf diese Produktion. Freue mich, dass es endlich losgeht. Kritiken zum Großteil, glaube ich, was ich so vorab sehen konnte, ganz ordentlich.
Ah, ja. Neue Mike Flanagan-Serie. Gebt euch hart.
Die letzte auf Netflix, tatsächlich.
Ja, stimmt. Er hat ja Netflix verlassen. Ja. Vielleicht warte ich erst noch dein Feedback ab, weil, ja, weiß nicht, hier Midnight Mass und sowas war gut, war echt gut, aber, ja.
Sag nichts Falsches.
Ja, deswegen mache ich einfach weiter. 13.10. Da kommt noch Lessons in Chemistry auf Apple TV Plus raus mit,
Brie Larson.
Zu Deutsch, ja. Brie Larson und eine Frage der Chemie, glaube ich, auf Deutsch.
Ja, von mir ist, ja, ist doch fast gut, der deutsche Titel.
Genau, haben wir letztens schon drüber gesprochen. Nee, da ist der Trailer, glaube ich, der
hat's ganz knapp nicht geschafft.
Weggehackt, stimmt.
Genau. Ich fand den richtig doll gut, den Trailer, so handwerklich, fand ich. Ja. Hat er schön die Tränendrüsen und die Vibes gebracht und bin da durchaus interessiert. Ich glaube, er fruchtet auch vielleicht in den USA noch ein bisschen besser, weil es ja auf wahren Begebenheiten basiert und auf einer Figur, die tatsächlich existiert hat.
Gut möglich, Alex, gut möglich.
Und von daher würde ich sagen, vielen Dank, lieber Ronny, für die Releases, die du mir gebracht hast. Und wir gehen zu den Trailern. Warte, was?
Ja,
wo ist denn die Kapitelmarke für die News? Nein.
Die mache ich trotzdem rein. Also wenn ihr jetzt hier gerade draufgeklickt habt, dann wartet ein paar Sekunden, dann erspart ihr euch den nächsten Klick, bis wir zu den Trailern kommen. Nämlich jetzt.
Die Trailer.
Passt mir ganz gut. Ich habe so unglaublich lange über The Creator geredet. Also machen wir bei den Trailern weiter und wir fangen bei Netflix an mit einer neuen Produktion, die da heißt Leave the World Behind.
Genau, basiert auf einem Buch, einem Roman.
Surprise.
Ja. Ist ein neuer Spielfilm von Sam Esmail. Kann einem was sagen vielleicht, lieber Ronny? Ist
offene Frage.
Der kreative Kopf hinter Mr. Robot.
Und er hat Homecoming gemacht mit der
Claire Danes. Ach Quatsch, Janelle Monáe, vergiss es, ja. Hast du Mr. Robot gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Uff.
Sorry, Bro.
Weil so ein bisschen, der Trailer ist ja, ich will jetzt nicht sagen all over the place, aber irgendwie schon.
Ja. Ja, was sehen wir denn? Es ist Julia Roberts, Ethan Hawke und Mahershala Ali sind da irgendwie in so einer Cyber-Attack, Weltuntergangs, übersinnliches Shoo-Wee-Doo.
Ja.
Bubble.
Damit ist er ja so ein bisschen auch, siehe Mr. Robot, auf seinem Home-Turf, der ist mal.
Home-Turf.
Deswegen, und der, naja, Mr. Robot ist ja da auch, was das betrifft, sehr verstörend, hat da tiefe psychologische Komponenten, aber immer wieder auch dieses Cyber-Kriminalität-Komponente. Und von daher, glaube ich, fällt das hier auf sehr fruchtbaren Boden. Also ist, glaube ich, ein gutes Match, was den Regisseur betrifft. Das Cast ist witzlos, so, ne? Wenn der gab quasi nur bekannte Gesichter in diesem Trailer die ganze Zeit.
Und Kevin Prep-On.
Kevin Bacon ist auch dabei, genau.
Prep-On, habe ich gesagt.
Und ich muss sagen, er sah auch groß aus. Ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, eine Szene zu sehen, wo ich sage, ja, Netflix-Produktion. Das war schon alles sehr ordentlich.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Sah auch aus wie eine Mischung so ein bisschen aus so einem guten Shyamalan-Film, so ein bisschen auch wie Bird Box.
Aber mit Budget groß genug. Ne?
Aber mit Budget, dass es groß genug aussieht. Vielleicht sind es jetzt auch nur die Schmankerl, die man hier in den Trailer geschnitten hat. Aber
vielleicht,
das kann ja, zur Not kann das ja schon reichen.
Ich habe bewusst gesagt groß genug. Ich habe nicht gesagt mega episch, ne?
Ja, alles,
sondern,
gut.
alles gut. Nee, das ist ja, ich finde das gut zu wissen, wenn du weißt, das ist mein Budget, das sind meine Möglichkeiten und die nutzen wir jetzt effektiv und wir versuchen nicht irgendwas zu machen, wo wir vielleicht nicht das Geld für haben, beispielsweise.
Ja.
Und ich glaube, Netflix verspricht sich da auch einiges davon, denn wir haben am 22. November, zumindest in den USA, eine Kinoauswertung. Und dann zwei Wochen später, ab 8. Dezember, dann die reguläre, gewohnte Netflix-Auswertung.
Okay.
Das heißt, vielleicht träumen Sie von einer Oscar-Nominierung oder zwei.
Oder ähnlichen Preisauszeichnungen, ja. Ja, 8. Dezember. Sind wir mal gespannt.
Ich fand super spannend. Ich bin auf jeden Fall dabei.
Nice.
Ja.
Was haben wir noch im Gepäck? Und zwar quasi im Intro schon angerissen, den Honig schmeißenden Jason Statham als The Beekeeper. Und das nicht nur sprichwörtlich, sondern auch übersetzt, denn er ist als The Beekeeper ein Ex-Super-Spezialagent, der weltweit quasi Unordnung ins Gleichgewicht bringt und so aber auch hobbymäßig quasi der Imkerei nachgeht und dann aber eine gute Freundin ums Leben kommt und dann sagt, jetzt räume ich mal auf, ne, und baller hier mal ein paar Typen von der ne?
Genau, angeführt die bösen Typen von Jeremy Irons, auch ganz spannend, den in so einer Supervillain-Rolle zu sehen.
Steht ihm ganz gut. Ich meine, zuletzt war es ja bei, wie hieß es hier mit Adam Driver? House of Gucci. Da war ja auch so ein bisschen der komische Onkel.
Stimmt. Ich muss sagen, ich sehe ja den Statham gerne. Und ich finde es auch okay, wenn der Leute kaputt macht. Und
auch mit Bart? Siehst du ihn auch mit Bart gerne?
Ich sehe ihn immer gerne, auch mit Haaren auf dem Kopf wegen mir, das passt schon.
Okay.
Und er hat hier auf jeden Fall seine Sequenzen.
Ja.
Da war viel nette Action dabei, so Kopf aus Action. Mhm. Das Problem ist, glaube ich, der Trailer geht halt schlanke 3 Minuten.
Das ist schon ziemlich lang, das Ding, ja.
Das ist für einen Actionfilm.
Da ist alles drin, Alex.
Ganz schön lang. Und mit alles drin meinst du die gesamte Handlung des Films gefühlt. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass sie dies einmal komplett heruntererzählt haben, den gesamten Plot des Films, was ein bisschen enttäuschend ist. Auf der anderen Seite gucke ich wahrscheinlich, wenn ich ihn gucke, auch nicht wegen der komplexen Handlung, sind wir mal ehrlich. Trotzdem musste mir jetzt nicht alles komplett schon mal ausbuchstabieren in einem Trailer. Das war halt tatsächlich enttäuschend. Ich sage nicht, dass der Trailer nicht gut gemacht ist. Ich sage nicht, dass die Sequenzen dort drin nicht cool aussahen. Ja, aber es war einfach zu viel schon für mich.
Aber auch hier
also
muss
ich saß
sagen,
da nach 1,5 Minuten und dachte mir, ist gut jetzt. Ja, ich gucke es mir bestimmt an, ist gut. Danke.
aber auch hier müsste ich jetzt sagen, sah groß genug aus, oder?
Weiß genau, nicht, und es sah auch... Das stimmt. Und Statham hat ja gerne mal auch in solchen... wie nenne ich das denn jetzt? Der hatte so ein bisschen auch das Liam Neeson-Syndrom.
Ich wollte gerade sagen, das sieht jetzt zuletzt nicht aus wie, oh, das geht bestimmt direkt auf DVD oder heutzutage.
The Mechanic.
VOD. Ja, kann ich nicht beurteilen, weil
es
gab auch ein paar Filme, die waren jetzt nicht so der Hit. Aber das sah von den Einstellungen, Handlungsorten, das sah groß aus.
Ich meine, es ist der David Ayer. Der hat ja Fury gemacht mit Brad Pitt und
Suicide Squad.
Kontroversen Suicide Squad. Warte. Suicide Squad.
Nicht die Suicide Squad, sondern Suicide Squad.
Danke, Ronny,
für alle, die Klarstellung kurz verwirrt waren. Bitteschön, immer wieder gerne.
Release the Director's Cut. ich bin gespannt. Es gibt keinen deutschen Kinostarttermin bisher. 12. Januar ist es in den USA. Ich gehe jetzt schon schwer davon aus, dass das dann irgendwie auch im Januar in Deutschland erscheint. Sagt mir relativ viel, glaube ich, für wie sie den Film platzieren wollen und was sie glauben, wo das Einspielergebnis landet. Januarfilme sind ja öfter mal so, na gut.
Ja, mal schauen. Wir hatten ja jetzt in den letzten Folgen auch schon größere Filme hier bei den Trailern, wo noch keine deutschen Release-Daten feststanden. Also von daher...
Genau, das ist richtig.
Gehe ich der Sache mal gelassen entgegen. Bin aber auf jeden Fall auf die deutsche Übersetzung des Filmtitels gespannt.
Genau. Und wo wir jetzt gerade schon hier bei...
Brennender Honig.
Bei Action sind...
Geht's weiter, oder?
Es geht sowas von weiter.
Und wir haben wieder eine Suicide Squad-Verbindung.
Wir haben eine Suicide Squad-Verbindung, denn wir reden vom neuen Film mit Joel Kinnaman, der auch beim Suicide Squad bereits mitgespielt hat.
Und in The Suicide Squad, nicht vergessen.
Und
in
das beiden. Korrekt. Korrekt. Und gerade im The Suicide Squad ja eigentlich eine recht tragende Rolle auch spielt.
Auch in Suicide Squad.
Und auch in Silent Night von John Woo. Kennt ihr den noch?
John Woo?
Ja.
Hat er nicht mal in Mission Impossible gemacht?
Korrekt, Mission Impossible 2, aber davor hat er ja mit Face Off, Hardboiled, jede Menge Kult-Action-Klassiker rausgedübelt. Ich erinnere mich zuletzt noch an einen, ich möchte sagen, Paycheck mit Ben Affleck.
Oh, da kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Aber ja, irgendwas klingelt.
Ja, wo ich gehofft hatte, dass John Woo weiter so in Hollywood Fuß fasst und geile Action macht, und der Film war halt nicht gut.
Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass nach Mission Impossible 2 noch irgendwelche wirklich ganz großen Dinger kamen. Also die 90er Jahre, das war seine Hochzeit, würde ich jetzt mal behaupten.
80er, 90er Jahre, er ist groß geworden dann in diesem Hongkong, Hollywood. Genau, jetzt hier zurück, hoffentlich. Das macht der Trailer zumindest groß Werbung. Mhm. Worum geht's? Bisschen Joel Kinnamans Figur, kommt das Kind bei so einem, glaube ich, zufälligen, weiß nicht, Drive-By ums Leben.
Ja.
Was ich jetzt erstmal nicht so geil fand, aber Gott sei Dank ist das, glaube ich, relativ schnell abgetan in dem Trailer. Mhm. Joel Kinnaman ebenfalls schwer verwundet und kann nicht sprechen. Und das ist so der Twist, weil ich glaube, der Film verbringt, ich vermute mal, ähnlich wie Sisu vielleicht, den Großteil stumm und fokussiert sich auf die Action. Und das ist eigentlich so ein ganz netter, also ganz nettes Gadget, das da mit reinzupacken. Und ich muss sagen, auch im Vergleich zu The Beekeeper, wenn es um die Action geht, muss ich gestehen, saß ich tatsächlich bei dem Silent Night Trailer da wie so ein, weiß ich nicht, 12-jähriger Schuljunge und habe die ganze Zeit vor mich hingekichert, muss ich gestehen. Ich kam nicht an, es ging nicht anders.
Naja, hier war vor allem der Unterschied, dass hier schon ein paar sehr explizite Kills vorhanden waren und die auch direkt im Trailer verwurstet wurden. Und da schreckt man auch nicht mal davor zurück, im Trailer direkt einen kopfauflösenden, luftauflösenden Schuss ins Gesicht.
Genau, ansonsten viel das Element der Bullet Time, mit dem John Woo ja groß geworden ist und was so sein
quasi erfunden hat.
Quasi erfunden hat und was halt gemacht hat. Seine Handschrift ist, und das wird hier auch in dem Trailer schon zelebriert, und das sah auch alles echt gut aus, fand ich.
Haben nur die Tauben
auch hier
und Feuer
auch hier noch. Fand ich, weiß der Film genau, was er ist. Er versucht es auch nicht zu groß zu machen, und ich fand, da war auch genug Budget da. Ich fand, das sah alles wertig aus.
Würde ich mitgehen, ja.
Und deswegen bockt das die Nummer hier mich gleich, glaube ich, noch ein kleines bisschen mehr als The Beekeeper im Zweifel.
Ich würde behaupten, vom Scope und vom Feeling und vom Flair haben sie trotzdem eine gewisse Ähnlichkeit. Auch die Trailer. Aber ja, ich glaube, sie haben ein bisschen verschiedene Handschriften auf jeden Fall. Beekeeper, glaube ich, ein bisschen groß mit so einem eher so zwinkernden Auge, so, haha, vielleicht mal einen Gag, Jason Statham. Mäßig hat man irgendwie ein Skript geschrieben. Silent Night ist dagegen wahrscheinlich einfach wesentlich rauer, wesentlich brutaler und expliziter.
Und durch die Motivation der Figur fand ich schon ein bisschen Johnny Mick 1 DNA.
Ja, wesentlich ernster auch, ja.
Ne? Und wie gesagt, wenn sie das voll durchziehen und sagen, wir sind hier ab 18 und es geht um gory Kills und um geile Bullet Time.
Dann komm zu uns.
Dann komm bitte zu uns. Und auch hier wieder, 1. Dezember, Release-Termin in den USA. Ich meine, die Nummer ist Silent Night. Der muss in Deutschland auch in der Vorweihnachtszeit starten. Es geht ja kaum anders.
Ja, ich glaube, es war ähnlich. Wir hatten letztes Jahr kurz besprochen Violent Night.
Violent Night.
Ja, nicht verwechseln damit. Da war, glaube ich, auch erst nicht klar, wo der kommt. Und dann war er, korrigier mich, ich glaube, er ist relativ schnell bei Prime plötzlich reingerutscht. Irgendwie sowas war. Also vielleicht bei Silent Night ähnlich. Vielleicht kommt er dann doch sehr, sehr kurzfristig irgendwo aufgepoppt.
Ich würde mir wünschen, dadurch, dass es jetzt so ein bisschen die, ich will es jetzt nicht sagen, die Rückkehr nach Hollywood ist für John Woo, wäre hier das Potenzial da für eine ordentliche Kinoauswertung, vielleicht auch für ein gewisses Einspielergebnis, weil, wie gesagt, fällt auf fruchtbaren Boden, so ein Action-Schmankerl zu Weihnachten à la Die Hard, der im Sommer erschienen ist, damals. Aber hätte vielleicht so das Potenzial, dass es halt so ein geiler Kopf aus, Popcorn an, Sixpack daneben gestellt. Vorweihnachtszeit, Bro-Bro-Film wird.
Ja, kann ich nur unterschreiben, ob das jetzt unbedingt auf meiner Watchlist relativ weit oben steht. Kann ich dagegen nicht versichern. Nichtsdestotrotz, 1.
All
Dezember.
In. So schnell wie möglich.
US-Start, mal gucken, wann er bei uns hier in Deutschland irgendwo.
Ja, ihr werdet es erfahren von uns, glaube ich.
Ja, im Zweifelsfalle, vielleicht auch mit Verspätung oder wenn es hier Alex direkt in die Reviews mit reinpackt. Mal sehen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende der Sendung. Ich würde sagen, diesmal mehr als eine Punktlandung wieder hingekriegt. Und dann würde ich hier einfach mal in die App-Moderation schlittern, Alex, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast.
Genau, dann komm doch mal zu unseren sozialen Medien.
Ja, da bin ich immer noch am Überlegen, welche das jetzt alle sind. Auf jeden Fall Instagram und Facebook nach wie vor. Ich weiß nicht, wird jetzt schon Geld verlangt für einen Twitter-Ex-Account? Sonst würde ich sagen, guckt vielleicht jedenfalls mal vorbei, ob wir da noch aktiv sind. Wenn nicht, dann nicht.
Noch nicht, aber soon again.
Ansonsten Instagram, Facebook, ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Dann benutzt bitte gerne auch den gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
nach wie vor, nach 5 Jahren, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken.
So sieht's aus.
Und klickt uns gerne in eurer Spotify-App an, wenn ihr da gerade unterwegs seid, und gibt uns doch eine 5-Sterne-Bewertung. Wir würden uns gerne freuen. Oder gerne eine iTunes-Rezension schreiben. Würde uns auch sehr, sehr freuen.
Dem habe ich wenig hinzuzufügen, außer vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny.
Gerade danke für
die
Alex.
Reviews, die du mitgebracht hast. Das war super spannend heute, fand ich. Und das ist die 186. Episode im Kasten. Vielen Dank und
wird mir warm
bis ganz bestimmt zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.